Österreichs Regierung erschüttert das Vertrauen in die Politik. Madonna legt einen äußerst merkwürdigen Auftritt hin und die letzten Kriegsvorbereitungen gegen den Iran scheinen abgeschlossen zu sein. All das jetzt in den Nuvisio News. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich begrüße Co-Moderator Frank Stoner.
Hallo, Grüße.
Ja, Frank, Game of Thrones ist ja jetzt leider vorbei. Ja, alle Fans sind schon ganz traurig, aber jetzt müssen wir uns wieder der Realität zuwenden und da geht es ja eigentlich genauso zu.
Ja, wie so oft ist die Realität, schreibt die noch krasseren Geschichten. Es geht um den Fall Strache offensichtlich, auf den du anspielst. Und ja, jetzt hier in der Kürze von unserem Format möchte ich nur sagen, es gibt im Grunde genommen zwei Blickwinkel, wie man auf diese Sache schauen kann. Zum einen ist es natürlich erschreckend, in welchem Ausmaß und ich würde schon sagen, mit welcher kriminellen Energie auch man politische Gegner versucht auszuschalten. Ne? Und ich meine, dieses ganze Strache-Video scheint mir schon das Ergebnis einer Inszenierung zu sein. Man hat dem Mann eine Falle gestellt und er ist reingetappt. Ja? Die zweite Sache ist allerdings aus meiner Sicht auch einfach peinlich, wie leicht sich dieser Mann auch diese Falle stellen lässt. Und dass da doch ein Bild zum Vorschein kommt, was uns jetzt nicht vielleicht wirklich enttäuscht, aber was für viele Leute eine Enttäuschung ist, dass letzten Endes dort diese ÖVP im Grunde genau die gleiche Hinterzimmerpolitik macht.
Bei der ÖVP ist es bestimmt nicht anders.
Ja, aber in dem Fall die FPÖ, dass sie also genau die gleiche korrupte Hinterzimmerpolitik machen, wie es von den etablierten Parteien ist. Und das ist in der Tat ein herber Schlag für die Glaubwürdigkeit von Politik und Parteien.
Ja, du sagst, du bist jetzt nicht sonderlich enttäuscht, was jetzt nicht daran liegt, dass das jetzt nicht dein Vertrauen da rein erschüttert hat, sondern dass du dich einfach vorher hast gar nicht täuschen lassen.
Ja, also ich bin grundsätzlich kritisch gegenüber diesem Parteiensystem, weil das Wort Partei sagt schon, ich habe auch in meinen Sendungen schon öfter darüber gesprochen, das ist ein bisschen mehr ausgeführt, aber das Wort Partei sagt es schon, es ist ein Part, ein Teil. Und ich finde, jede Art von Regierung sollte aufs große Ganze sehr schauen, muss das Ganze sehen. Und was wir dort erkennen, ist auch hier wieder eine Partei versucht, halt maximal die Pfründe für sich zu bekommen. Dieses Video ist ja schon anderthalb Jahre her, ist noch aus dem österreichischen Wahlkampf. Aber dieser Mechanismus, wie leicht man irgendwie bestechlich ist, weil man halt unbedingt das Geld braucht für seinen Wahlkampf, das ist halt echt krass, wie offensichtlich das ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, wenn du wirklich die Herzen der Menschen gewinnen willst, Wenn die Menschen, weil die Menschen wollen eine andere Politik haben. Warum wählen die Menschen überall in der Welt oder in der westlichen Welt? Warum wurde Trump gewählt? Warum ist die AfD stark? Warum ist es in Holland so, in Frankreich Le Pen, in Italien die Fünf-Sterne-Bewegung? Alles, was von den Mainstream-Medien so populistische Parteien genannt wird, populistische Politiker, warum wählen die Leute die? Weil die Menschen keine Lust mehr haben auf diese Hinterzimmerpolitik aller Bilderberger, wo man abgeschlossen in irgendwelchen Räumen alle Allianzen schmiedet und daraus Politik entsteht. Weil was die Menschen wollen, ist wieder eine volksnahe Politik, eine Politik, die ihre Wurzeln auch wirklich in den Volksinteressen hat. Und da sehen wir halt jetzt, dass das zumindest in Österreich bei der ÖVP, bei der FPÖ, keineswegs anders ist als bei den etablierten Volksparteien. Und das ist für viele Leute, glaube ich, enttäuschend. Ja.
Mhm. Was es sonst noch zum Fall Strache zu sagen gibt, in der aktuellen Ausgabe von Tacheles, hier ein Ausschnitt.
Dieser Kontakt wurde von langer Hand vorbereitet und offensichtlich wussten die Leute, dass Strache und Gudenus gerne auf Ibiza Urlaub machen. Und so kam dann bei einem Gespräch zufällig raus, dass die Oligarchentochter oder Nichte, besser gesagt, eben auch zufällig auf Ibiza ist, wenn die auch da sind. Und ich sagte, ach, dann können wir uns ja mal privat treffen. So. Und so wurde die Sache angefädelt und so kam der Strache in diese Villa. Der hatte damit gar nichts zu tun. Der ist einfach zum privaten Treffen mitgekommen mit der Oligarchin oder Oligarchennichte. Kann man jetzt natürlich sehr naiv nennen, aber es ist eben so passiert. Und dann wurden die 6 Stunden oder 7 Stunden soll das gedauert haben, das Treffen. Mit viel Alkohol, die hatten da guten Wein, guten Schnaps und haben sich also fröhlich einen auf die Binde gegossen. Und da hat in diesen 360 Minuten, 6 Stunden, offensichtlich der Strache 2-3 Mal verwerfliche Dinge gesagt. Es reicht für ungefähr 2 Minuten Video. Also ich weiß nicht, ob du trinkst ja nicht. Mir ist das schon passiert, dass ich zu viel getrunken habe und ich hätte es nicht gerne gehabt, wenn jemand dabei aufgenommen hätte, was ich so erzähle. Da kommen wahrscheinlich mehr als 2 Minuten Blödsinn raus, wenn ich nach dem Papier in Ruhe mit Freunden sitze. Also von daher ist das für mich jetzt alles sehr dünn. Und nun muss man sehen, das war wie gesagt von langer Hand eingefädelt. Und die haben also bewusst den Kontakt über Gudenus zu Strache unverfänglich hergestellt und dann Schnaps auf den Tisch gestellt und gewartet. Also die haben dann ja auch die Themen selbst angesprochen und versucht, den Strache regelrecht da reinzuziehen. Sag mal jetzt endlich was Ungesetzliches. Und wenn man das alles im Hinterkopf hat, dass das geplant war, dass die Gespräche so aufgezogen haben, dass sie ihn in die Falle locken wollen, dass sie ihn noch dazu betrunken gemacht haben, da hätte ich jetzt erwartet, dass da mehr rauskommt. Aber es geht mir eben jetzt hier darum, das ja aufzuzeigen, dass die Medien diesen Mann schlachten. Und jetzt Vorsicht, er hat nichts getan. Er hat im Suff gesagt, er könnte vielleicht. Ja? Getan hat er nichts. Und jetzt nur ganz kurz als Gegenbeispiel. Ich habe das in meinen, das will ich mal aufzeigen, bevor wir auf die Russin kommen, um das einzuordnen. Ich habe das mal aufgezeigt, auch in meinen Artikeln. Sonntag hat ORF gemeldet, dass die Staatsanwalt nichts Illegales sieht und auch nicht ermitteln wird. Also das Video ist nicht, ist just vom Gesetz her, aus Sicht der Justiz ist nichts passiert. Das ist ein rein politischer Skandal. Der Staatsanwalt sieht da nichts Strafbares. So, und nun, wie gesagt, sage ich auch hier ganz klar, ich bin nur gegen Korruption und so weiter, alles ganz böse. Nur, es wird ja nicht verfolgt. Wir erinnern uns, 2016 gab es einen Skandal, Rent im Minister. Die SPD hatte eine Preisliste für Lobbyisten. Ein Gespräch mit dem Minister kostet 7.000 Euro, Staatssekretär 5.000 Euro. Ja? Und dann konnte jeder Lobbyist die Kohle auf den Tisch legen und kriegt ein Treffen mit dem Minister präsentiert. Und das hat der Lobbyist nicht gemacht, weil er das Geld über hat, sondern weil er was erreichen wollte. Das ist Korruption. Das war auch verdeckte Parteispenden. So, das sind alles Dinge. Und es ist nicht gekommen, dass der Staatsanwalt ermittelt hat. Die SPD ist nicht aus der Regierung geflogen. Die Minister sind nicht gefeuert worden. Ja, die Medien haben kurz berichtet und dann war ganz schnell wieder Sand drüber, fertig, vergessen. Bei Strache wird das durch die Medien gezerrt und der hat nichts getan, sondern im Suff angekündigt, er könnte vielleicht. So, und warum wird das in Deutschland nicht verfolgt? Das sind ja auch Gesetzesverstöße. Es gibt in Deutschland das Gerichtsverfassungsgesetz und da den berühmten Paragraphen 146. Und das bitte ich jetzt, kann jeder auch fragen, die Juristen, die erkennt, das ist jetzt kein Quatsch. Paragraph 146 GVG sagt, die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzukommen. Klingt unverfänglich. Aber wer ist der Vorgesetzte der Staatsanwaltschaft? Das ist der Justizminister. Und wer war 2016 Justizminister? Ein freundlicher Herr namens Heiko Maas von der SPD. Mhm. Das heißt, der SPD-Justizminister hat dem Staatsanwalt gesagt, hier brauchst du nicht ermitteln. Gegen mich.
Ja.
Und meine Kollegen.
Ja.
Ja, das ist der Punkt. Und darum werden solche Skandale in Deutschland kommen kurz rein. Oh, Rente-Minister hat jemand von gehört, war schnell wieder weg, war wohl nicht schlimm. Ja, war nicht schlimm, weil der Staatsanwalt nicht ermitteln darf und weil die Medien da nicht drüber berichten. Mhm. Wenn ein Strache sich verplappert, ohne was getan zu haben,
ja,
dann das, ist das bei Spiegel Online 3 Artikel am Tag wert, die anderen Medien machen mit, der Kerl muss gehen, die Partei wird geschlachtet. Und dagegen bin ich. Also das heißt, es geht mir nicht für Strache, sondern gegen diese tatsächlich vorhandene Korruption und die Tatsache, dass weder unser Rechtsstaat, den wir so nennen, noch unsere Medien dagegen vorgehen.
Ja, nüchtern betrachtet, so Heinz-Christian Strache, sei dies ein eher peinlicher Auftritt gewesen. Peinliche Auftritte hatten wir auch noch einige andere. Du hast in deinem Kurzformat Frank und Frei dich nochmal ganz explizit mit dem Auftritt von Madonna beim ESC auseinandergesetzt.
Ja, Popkultur ist natürlich immer auch so ein kleines Steckenpferd von mir, wo ich einen Blick drauf habe. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, am Wochenende war dieser große Eurovision Song Contest. Dieses Mal in Israel, was ja eh schon interessant ist. Und dort wurde Madonna eingeflogen als Stargast. Und das war wirklich ein denkwürdiger Auftritt, nicht nur künstlerisch katastrophal, unglaublich schlecht. Und manche spekulieren schon, dass das das Ende war von ihr. Also die braucht offiziell, also öffentlich nicht mehr auftreten. Und zum anderen aber auch für Leute, die damit noch nicht so vertraut waren, vielleicht verstörend, diese ganze Kulisse und diese okkulte Symbolik. Und ja, das habe ich mir nochmal angeschaut und mein Fazit ist, es hat einfach keine Kraft.
Wir schauen mal rein.
Wir wissen, gerade Madonna und deren Auftritte sind schon seit geraumer Zeit eigentlich schon immer bei der gehört das zum Programm auch zu verstören und zu provozieren und das mit so okkulter NWO-Symbolik zu überladen. Ne? Das ist nichts Neues. Aber mittlerweile ist es schon echt so auf die Spitze getrieben, dass es geradezu ins Groteske abdriftet, ja? Wenn man sich diese Performance angeschaut hat. Ich meine, allein schon, was wir auf diesem Bild hier sehen, man muss jetzt diesen ganzen Okkultismus gar nicht entschlüsseln, weil es ist deren Okkultismus, nicht unserer. Ich meine, es sind ein paar Dinge, die sofort da sind. Hier Augenklappe, Ein-Auge-Symbolik, Kinder in Gasmasken, aber dann auch dieses ganze, hier Sonnenblumen immer wieder, weil das ist auch aktuell ja ein großes Thema, dieses im Amerikanischen sagt man Environmentalism, also diese Umweltbewegung, so der Mensch ist das Gefährliche, der Mensch ist der Schädling und wenn wir die Erde retten wollen und bla, und diesen ganzen Kram. Es ist voll davon. Es ist so sehr in your face. Ich meine, da gibt es dann auch noch so Passagen darin, schaut es euch im Video an, wo dann auf einmal dann ihre Sklaven, sie ist ja immer so die Göttin und dann die Sklaven, die so auftauchen, dann tragen die so zwei Säulen rein. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, der kennt sofort die Symbolik. Das sind diese beiden Säulen des Freimaurertempels. Jachin und Boas heißen diese beiden Säulen, die da aufgebaut werden und so weiter. Und es ist so überladen damit. Ja. Was es allerdings schon durchaus relevant macht, ist, dass eben dieses Konzert in Israel war. Und dieser Tempel, auf den sich die Freimaurer auch alle berufen, auch in ihrer Symbolik, das geht ja zurück auf den Tempel von König Salomon, der eben auf dem Tempelberg in Jerusalem gebaut wurde, der erste salomonische Tempel, der eben von dem nichts übrig ist, den schon hier Nebukadnezar von den Babyloniern eben niedergemacht hat. Aber darauf bezieht sich ja diese ganze Freimaurer-Symbolik. Sie sind die Maurer, der große Baumeister und so weiter und eben diese beiden Säulen. Und das hat schon eine gewisse Relevanz natürlich, wenn der Auftritt in Israel ist und der ist ja an eine Weltbevölkerung gerichtet, dass es auch Anspielungen sind auf den dritten Tempel, der jetzt eben gebaut werden soll, wo es ja diese Pläne gibt. Und ich habe euch da schon mal in einem längeren Format auch mal darüber berichtet. Deswegen hat es schon eine gewisse Relevanz. Nicht zuletzt, weil Madonna selber ja auch von sich sagt, sie ist Kabbalistin. Also sie ist bekennende Kabbalistin, sagt sie schon seit einigen Jahren. Sie sagt sozusagen, die Kabbala, das ist ihre spirituelle Schiene, also ihr Lehrgebäude, dem sie folgt. Also hat schon alles eine gewisse Relevanz. Ja? Madonna in Israel mit dieser Symbolik, da soll schon was rüberkommen. So. Aber jetzt, wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, das Erste, was bei mir irgendwie ankommt, das ist nicht mehr, dass es mich so verstört und diese ganzen okkulten Dinge. Weil wie gesagt, das heutige Musikbusiness ist so voll, das ist so überladen davon, dass es schon fast langweilig wird. Nein, mein erstes, wirklich, wenn ich nach meinem Gefühl gehe, also nicht nur vom Kopf, so sehe ich ja die Dinge sofort, aber wenn ich so von meinem Gefühl gehe, einfach, hey, hier ist ein Musikauftritt, was ich vor allem fühle, ist, es ist so kraftlos. Das ist, was es ist. Es ist kraftlos. Madonnas Performance ist kraftlos. Ihre gesamte Körpersprache ist kraftlos. Die Stimme, auch diese ganze Mummenschanz, diese ganze Staffage. Es ist mit Millionen Dollar produziert, aber was am Ende rauskommt, ist einfach nur in ganz niedriger Energie gehalten. Wenn du als Superstar für eine Millionengage schlechter singst als alle, die vor Ort sind und schlechter als auf irgendwelchen Deutschland sucht den Superstar-Veranstaltungen. Wenn das ein Niveau ist wie auf irgendeiner Karaoke-Party nachts um eins, dann ist es wirklich auch, ja, es ist einfach erbärmlich.
Diese Ausgabe von Frank und Frei über die Pop-Oma Madonna gibt es im Premium-Bereich auf Nuviso Plus und natürlich auch die nächsten Tage auf unserem YouTube-Kanal. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, auch gerade brandaktuell, mal wieder Iran. Das Thema ist ja eigentlich schon seit ja, 10 Jahren immer wieder auch Thema bei Nuviso. Wir haben schon oft spekuliert, ja, wann geht's los im Iran? Ja, gerade so die letzten Jahre der Bush-Administration sind ja nochmal ziemlich stark in die Richtung gegangen. Dann gab es 2008 so diesen Wandel mit Obama, der war nicht ganz so sehr Iran fixiert, der hat auch den Atomdeal ausgehandelt und jetzt ist alles wieder irgendwie, so hat man das Gefühl wie vor 10 Jahren, wir stehen wieder kurz davor.
Ja, in der Tat. Also es sieht halt aus, wie als ob das eine Agenda ist, die von amerikanischer Politik, die größer ist als jetzt einzelne Legislaturperioden oder Präsidentschaftszeiten. Das ist eine größere Agenda und da gab es doch diesen US-General, wie hieß er nochmal, Clark, der das auch geschildert hat, der diese Agenda öffentlich gemacht hat, nach 9/11, wie auf einmal das Ziel war. Und da wurden 7 Länder genannt, wo man einen Regime-Change durchführen muss und auf alle Kosten, also auch militärisch. Und spätestens da wurde ja schon Iran genannt. Das ist jetzt einige Jahre her, aber wie du es geschildert hast, mal war es ein bisschen aktueller, mal weniger, aber es ist immer Teil der Agenda. Und jetzt deuten die Zeichen darauf hin, dass es da wirklich ernst werden könnte. Und da muss man hoch aufmerksam mit sein, denn das Ganze hat da noch einen größeren Hintergrund. Ich hab da auch schon mal in einer meiner Sendungen, bin ich da tiefer drauf eingegangen, diese Allianz zwischen den USA, zwischen Saudi-Arabien und Israel. Diese Petrodollar-Connection, das ist die tragende Allianz, wenn wir reden über Geostrategie und das ist, um was es dort geht.
Ja, und die Region im und auch um den Iran, also auch der Osten der Türkei, Irak, Kurdistan, das sind natürlich alles Gebiete, die dann in einem möglichen Konflikt zwischen USA und Iran betroffen sind und genau dort befindet sich ja auch gerade das Markmobil und Marc Hegewald hat von dieser Region berichtet, der ist gerade im Osten der Türkei und hat auch da noch den einen oder anderen interessanten Aspekt von vor Ort.
Als der Krieg in Syrien seinem Ende entgegenging, haben sich die amerikanischen Truppen aus Syrien hinüber nach Kurdistan zurückgezogen. Die sind nicht etwa nach Hause gegangen, sondern sie haben sich dorthin zurückgezogen und verharren dort jetzt. Nach meinen Informationen, die ich dort erhalten habe, wird momentan der Flughafen in Kirkuk, eine Luftwaffenbasis, ausgebaut, um von dort den Iran attackieren zu können. Gleichzeitig habe ich euch aber auch berichtet, dass sich in diesem nördlichen Landstrich vom Irak in Kurdistan 1,8 Millionen Flüchtlinge befinden. Diese Menschen haben nichts weiter als ein Zelt und ihre Familien und ein paar Habseligkeiten, die sie mitnehmen konnten. Wenn es dort zu einem Kriegsausbruch kommt, dann werden sich diese Menschen auf den Weg machen und ihr Ziel ist Europa. Das habe ich aus mehreren Gesprächen sowohl mit den Flüchtlingen selbst als auch mit professionellen Flüchtlingsbetreuern in Erfahrung bringen können. Jetzt im Mai hat sich die Situation noch einmal deutlich verschärft. Wir können quasi von einem heißen Mai in den Beziehungen zwischen dem Iran und der westlichen Welt sprechen. Von einem Kriegsausbruch wäre sicherlich nicht nur der Irak und der Iran betroffen, sondern vermutlich auch das Gebiet, in dem ich mich hier gerade befinde, rund um den Wansee, nämlich der Südosten der Türkei. Wahrscheinlich aus diesem Grund ist Anfang diesen Monats Jens Stoltenberg, der NATO-Chef, bei Herrn Erdogan gewesen, dem türkischen Präsidenten. Sie haben, wie es aus der Presse zu entnehmen war, verschiedene Dinge besprochen, unter anderem das russische S-400 Luftabwehrsystem, aber wahrscheinlich auch das, welche Rolle die Türkei in einer solchen militärischen Auseinandersetzung spielen könnte. Denn die Türkei ist einerseits NATO-Mitglied, hegt andererseits aber auch den Wunsch, in die SOZ wechseln zu wollen, also in dieses östliche Verteidigungsbündnis aus Indien, China, Russland, Iran und noch vielen anderen Staaten. Und Präsident Erdogan ist mit den Worten zitiert worden, diese neuen Beziehungen, die momentan von der Türkei im Aufbau in Richtung Osten sind, seien ergänzend, nicht aber alternativ zur NATO. Damit hat er wahrscheinlich versucht, den NATO-Chef Stoltenberg ein wenig zu beruhigen. Außerdem haben die USA auch jetzt Anfang Mai ihren Flugzeugträger Abraham Lincoln vor der Südküste des Iran stationiert mit der dazugehörigen Bomberstaffel. Also von hier ist der Iran eingekreist und zwar von Kurdistan, Irak. Da können die Amerikaner bequem operieren. Vom Süden her würde der Flugzeugträger zur Verfügung stehen und von Osten her sind die Truppen noch in Afghanistan zugange. Der Iran ist also quasi von drei Seiten eingekesselt momentan. Es gibt, so sagt der amerikanische Präsidentenberater John Bolton, zunehmende beunruhigende Warnungen und Hinweise, die aus dem Iran kommen. Ich habe die Presse sehr aufmerksam verfolgt. Mir haben sich die irgendwie nicht erschlossen, aber der Präsidentenberater sagt, als Reaktion darauf würden wir einen präventiven Militärschlag vorziehen. Auch russische Politikwissenschaftler beispielsweise, die sich zur Lage geäußert haben, haben sich ebenfalls in der Richtung geäußert, dass sie gesagt haben, wenn denn der Iran aus dem Atomdeal herausgedrängt wird, dann kommt es zweifellos zu einer militärischen Eskalation. Was wir auch nicht vernachlässigen dürfen, ist der Ölmarkt. Der Iran verfügt über einen sehr, sehr großen Teil des hier im Nahen Osten sich im Boden befindlichen Erdöls. Diesbezüglich gibt es eine sehr interessante aktuelle Nachricht, die auch bei uns wahrscheinlich für Hoffnung sorgen könnte. Momentan sind wir ja alle in den Fängen der OPEC. Das ist die Gemeinschaft der erdölproduzierenden Länder und die legen den Erdölpreis fest. Jetzt ist aber vermeldet worden, dass sich China und Indien, der zweit- und drittgrößte Erdölabnehmer der Welt, zusammentun wollen und einen Ölkäuferclub gründen wollen. Das bedeutet, die beiden sind dann sehr, sehr stark und können den Preis diktieren und somit der OPEC einen entscheidenden Schlag versetzen. Das könnte dazu führen, dass weltweit die Benzinpreise sinken und auch die anderen Rohölpreise, die ja beispielsweise für die Wirtschaft genutzt werden.
Reporter Marc Hegewald ist da wirklich in einer ja äußerst gefährlichen Region unterwegs und das auch schon eine ganze Weile, nämlich ja ein Jahr ist er jetzt fast unterwegs. Dafür herzlichen Glückwunsch, Marc. Komm auf jeden Fall heil wieder zurück. Und liebe Zuschauer, ihr könnt die Arbeit von Marc Hegewald unterstützen. Das Ganze ist natürlich wirklich enorm Energie und natürlich auch Geld bedürftig. Wie ihr Marc Mobil unterstützen könnt, das erfahrt ihr auf dem YouTube-Kanal von Marc Mobil, also den am besten auch gleich abonnieren. Es gibt auch einige neue Sendungen, diese seien an der Stelle empfohlen. Ja, hoffen wir einfach mal das Allerbeste, was jetzt die kommenden Wochen und Iran betrifft.
Ja, das sind natürlich echt besorgniserregende Informationen, die wir da von Marc bekommen und auch von meiner Stelle aus echt Respekt an diesen Marc, weil das ist so wichtig, dass wir aus erster Hand Informationen bekommen und das haben wir sonst nicht mehr. Wir brauchen solche Leute, die auch wirklich vor Ort mal sind und mit den Menschen sprechen und vor Ort auch diese Stimmungen aufspüren. Und das macht natürlich schon Sorge, was er sagt, also auch wie eben die westlichen Länder, gerade Amerika, halt ihre Leute aus dem Land rauszieht, sagt, ihr müsst das langsam mal verschwinden, die Kriegsberichterstatter kommen schon. Das sind alles Zeichen, die sind wirklich besorgniserregend. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, kann man jetzt einfach von einem Tag auf den anderen, kann Amerika einfach mal Iran den Krieg erklären? Oder braucht es davor, wie so oft, auch noch irgendein Ereignis? Und das, was meinst du? Ich meine, man kann es doch nicht mehr einfach so machen. Von heute auf morgen sagen, hey, die Iraner, die müssen jetzt weg. Und dann schickt man dort, startet man einen großen Krieg. Hast du die Sorge, dass vorher noch auch wieder irgendein Ereignis passiert, was dann der Katalysator sein, irgendeine False-Flag-Sache, wo man dann sagen kann, hier, guck mal, die Iraner, da müssen wir jetzt was machen. Ja,
ja, einen offiziellen Grund wird es natürlich immer geben. Also hoffen wir einfach, dass sowas nicht kommt. Sobald sowas passiert, wissen wir ja eigentlich sofort, wie das einzuordnen ist. Ja, also der Iran wird ja eigentlich schon seit Jahren geframed in diese Richtung und man muss natürlich das auch einfach aus der rechtlichen, vertraglichen Sache, was den Atomdeal betrifft, sehen. Wenn dieser jetzt einseitig aufgekündigt wird von der USA, weil es gibt gar keinen Grund dafür, weil die Aufsichtsleute, die Experten sagen, der Iran hält eigentlich alle Bedingungen ein, schon immer.
Genau.
Und wenn das jetzt einseitig von der USA gekündigt wird, dann braucht sich die USA dann aber auch nicht darüber aufregen und erst recht nicht irgendwie mit Krieg drohen, wenn der Iran sich dann eben auch nicht mehr daran hält. Weil um nichts anderes geht's ja.
Richtig, ja. Ja. Nur ich frage mich halt, es wird doch heutzutage nicht mehr so leicht sein, einfach ohne Grund irgendwie für die USA einen Krieg gegen Iran zu erklären. Ich meine, da hast du dann echt die Weltöffentlichkeit auch schnell gegen dich. Und die vergangenen Kriege haben es ja immer gezeigt, du musst auch den Leuten immer irgendwas vorhalten und dann sagen, deswegen müssen wir das machen. Und da finde ich, sollten wir jetzt auch hellwach sein, dass, ja, dass jetzt, falls in der nächsten Zeit da irgendwas passiert, müssen wir es sofort im Hinterkopf haben, ob das ob da ein Anlass gesucht wird, um einen Krieg eben zu starten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Öffentlichkeit jetzt zu verkaufen ganz einfach von einem Tag auf den anderen, hey, die Iraner, die machen keine gute Politik, da greifen wir jetzt an. Weil das ist ja auch, Iran ist jetzt nicht irgendein kleines Land, das hat eine der größten Armeen der Welt. Also so oder so ist es dann ein großer Krieg und den kann man, glaube ich, in der heutigen Zeit der Öffentlichkeit nicht einfach so grundlos präsentieren. Das wird nicht funktionieren.
Gut, ich habe mir überlegt, wie gehen wir heute aus der Sendung raus? Vielleicht nicht gerade mit so einem schweren Thema, sondern wir haben ja auch noch jede Woche unsere Märchenfee, Pfauenväter. Ja. Ja. Und wenn ich so deine Haare sehe, das passt nämlich zu dieser Woche, denn sie hat uns Rapunzel mitgebracht und erklärt uns, warum in einigen Märchen auch Geheimwissen versteckt ist.
In diesem Märchen kommt zum Beispiel Kräuterwissen vor. Sehr offensichtlich Rapunzel. Die Rapunzeln, heute sagen wir Feldsalat dazu. Und man weiß heute, dass im Feldsalat ein sehr hoher Eisengehalt ist. Und Schwangere brauchen viel Eisen. Also es ist eine tiefe Logik darin, dass die schwangere Frau so ein Gelüste auf Rapunzeln hat. Das ist eine sehr, also diese Botschaft ist nicht so offensichtlich, wenn man es nicht weiß. Und ich glaube, dass zum Beispiel in diesem Märchen Rapunzeln ein Wissen versteckt wurde. Und das wurde in vielen Märchen so gemacht. Es ist ein kleiner Umweg, zu dem ich euch mal einlade. Die alten Weisen, die Kräuterfrauen und auch die Männer, die sich mit auch später dann verteufelten Wissen befasst haben, Wissen der Heilung, Wissen, wie sie anderen Menschen helfen können, auch das enorme Hebammenwissen um Leben und Tod. Hebammen wussten immer auch, wie sie ein Kind abtreiben. Sie hatten also eine gewisse Macht darüber, ob ein Kind geboren wurde oder nicht. Das wurde verfolgt und das wisst ihr. Also das ist ja inzwischen eine bekannte Tatsache, dass kulturell dieses Wissen dem Volk weggenommen werden sollte und vieles davon auch weggenommen worden ist. Aber diese Frauen und Männer, die waren ja nicht dumm. Und sie hatten durchaus einen Weitblick, oder viele von ihnen. Eigentlich kann man diese Tradition noch ein Stück zurückführen zum druidischen Wissen und auch zu diesem alten matriarchalen Wissen. Diese Menschen haben sich nicht einfach alles wegnehmen lassen, sondern sie haben versucht, ihr Wissen zu bewahren und zu verstecken. Sie haben in den Geschichten, in den Motiven, die sowieso erzählt worden sind, ihr Wissen versteckt.
Rapunzel, die aktuelle Ausgabe von Märchenzeit, gibt es wie jeden Sonntag auf dem Kanal von Märchenzeit. Den bitte unbedingt abonnieren, das ist wirklich ein tolles Format, was KDV da kreiert hat. Ja, und Frank, für diese Woche war es das. Für uns jetzt noch nicht. Wir drehen jetzt noch weiter, nämlich gleich für nächste Woche. Du hast nämlich da auch schon ein spannendes Thema vorbereitet.
Ich habe ein spannendes Thema wieder am Start. Nur so viel, es geht um den Amazonas. Und wer bei Amazonas meint, das wäre jetzt so ein Öko-Thema, das spielt nur eine kleine Rolle. Amazonas ist wirklich einer der großen Geheimnisse auch bei uns auf der Welt und freut euch drauf.
Genau, das kommt dann nächste Woche bei uns im Programm. Für diese Woche war es das. Wir sagen Tschüss und bitte unterstützt uns mit einem Nuviso Plus Abo, denn nur so können wir all die Sendungen und Formate produzieren, aufrechterhalten, weiterführen. Wir sind auf euch angewiesen. Wir hoffen sehr, unser Programm gefällt euch und würden uns natürlich weiterhin freuen, euch als Zuschauer begrüßen zu dürfen. Wir sagen Tschüss an dieser Stelle und bis nächste Woche. We'll be right back.